Der Herr ist auferstanden. Amen dazu. Gott sei Dank, hat meine Frau gesagt, heute Morgen um, keine Ahnung, um 3 Uhr, als wir uns den Ostergruß zugesprochen haben. Gott sei Dank, der Herr ist auferstanden. Wir tauchen heute ein in einen Osterbericht über die Auferstehung von Jesus. Und wir gehen ins Johannesevangelium. Das Evangelium, das 2 Kapitel von 21 darauf verwendet, Auferstehungsgeschichten zu erzählen, Begegnungen zwischen Jesus als Auferstandenem und seinen Jüngern, ganzen Gruppen und Einzelpersonen. Und ich habe gedacht, eigentlich müsste man so 4, 5 Predigten nachschieben, denn das sind faszinierende Begegnungen und Geschichten, die wir da lesen im Johannesevangelium ab dem 20. Kapitel. Und wir tauchen sofort ein, ohne große Vorrede, denn die Berichte, die sind höchst spannend. Und so beginnt der Bericht. Genau, das ist der Titel, Maria, sagt Jesus. Maria, werden wir noch sehen. Und der Bericht beginnt ganz harmlos, könnte man sagen, am ersten Tag der Woche. Am ersten Tag der Woche. Und der erste Tag der Woche war der Sonntag. Und ist heute auch der erste Tag der Woche, wenn man vom jüdischen Kalender ausgeht, der Sabbat und dann der erste Tag der Woche. Und seit dort feiern die Christen am ersten Tag der Woche, eben am Sonntag, ihre Gottesdienste. Das klingt harmlos, am ersten Tag der Woche, wenn ich sagen würde am Sonntag oder am Montag oder am Dienstag. Aber der erste Tag der Woche, wenn so ein Bericht beginnt, und so beginnen alle Auferstehungsberichte, auch im Matthäus und Markus und Lukas Evangelium, am ersten Tag der Woche, dann steckt da mehr drin. Und das muss ich kurz erklären, dass wir Ostern nicht privatisieren, klein halten, für uns persönlich halten. Da gibt es einen großen Zusammenhang. Und der große Zusammenhang sieht so aus, dass wir ganz am Anfang der Bibel lesen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer, Tohu wa Bohu, Chaos herrschte. Und Gott sprach, es werde Licht. Dinge werden sichtbar. Und es war der erste Tag. Es war der erste Tag. Und dann folgen noch 6 weitere und dann der 7. Tag. Und das ist Sabbat und dann kommt eben wieder der erste Tag. Und wenn in der Bibel vom ersten Tag die Rede ist, dann ist das Schöpfung. Und wenn es hier heißt, am ersten Tag der Woche, dann heißt das, es kommt etwas völlig Neues. Am Anfang war Chaos, Gott ordnet alles in 6 Tagen, er übergibt alles dem Menschen. Und was macht der Mensch daraus? Chaos. Chaos über Chaos auf der ganzen Erde im persönlichen Leben. Chaos. Und jetzt kommt der erste Tag der Woche, etwas Neues beginnt. Neue Schöpfung, neue Ordnung, alles wird neu geordnet. Das ist der große Zusammenhang. Also es geschieht etwas Gewaltiges an diesem Ostern. Es ist keine private Auferstehung alleine, das auch. Aber es geschieht viel, viel mehr. So sind die Berichte eingespannt. Und das können wir sagen, jetzt auch rückblickend nach 2000 Jahren. Keiner hat die Welt zum Guten hin so verändert, positiv, wie Jesus. Das ist so, auch wenn noch vieles im Argen liegt. Aber er hat die Welt geprägt, wie kein anderer. Am ersten Tag der Woche, da beginnt etwas Neues, etwas wuchtig Neues. Maria aus Magdala ist am Grab. Sie ist die Erste, die dorthin geht. Maria von Magdala oder aus Magdala oder Maria Magdalena, wie man sie nennen will, war eine Frau, aus der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Er hat sie befreit von ihren Versklavungen, von ihren Bindungen. Er hat sie befreit eben aus ihrem Chaos. Und Maria Magdalena, die Jesus nachgefolgt ist, ist die Erste, die am Grab ist. Und als sie so am Grab ist, ist das Grab leer, der Stein ist weggerollt und Maria Magdalena ist völlig verzweifelt. Und der logischste Gedanke, den sie fassen kann, ist, sie haben den Herrn geklaut. Sie haben den Leichnam gestohlen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, er ist weg. Und sie war entsetzt. Das Grab ist leer. Und wenn es leer ist, kann nur jemand den Leichnam gestohlen haben. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und sie rennen zurück zu den Jüngern und die rennen ans Grab, zwei davon, Johannes und Petrus, und stellen dasselbe fest. Nirgends, übrigens nirgends im ganzen Evangelium wird so oft vom Rennen geredet, wie in diesem Auferstehungsbericht. Die rennt hin, die rennen hin, die rennt zurück, die rennen wieder zurück. Da wird gerannt, da ist was los. Die rennen richtig. Und dann gehen die Jünger, die das leere Grab sehen, wieder zurück und sagen, naja, aber Maria Magdalena, sie bleibt dort, sie bleibt am Grab. Und dann lesen wir, Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. So, das soll das Grab darstellen. Sie ist vor dem Grab gestanden und sie hat geweint. Weshalb? Sie haben den Herrn gestohlen. Sie haben ihn weggenommen. Sie haben ihn weggetragen. Sie haben ihn gestohlen. Und während sie so weint, beugt sie sich hinein in das Grab und sie schaut hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Und Frau ist hier ein Ehrentitel, ist nichts Abwertendes. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, wieder dasselbe, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria steht also am Grab und weint. Und ihr Gedanke ist immer nur, sie haben den Herrn weggetragen. Sie sieht die Engel, aber sie denkt immer nur, sie haben den Herrn, sie haben meinen Herrn fortgetragen, der, der mich befreit hat, der, der mich erlöst hat. Sie haben ihn fortgetragen. Manche sagen, nur mit Tränen in den Augen sieht man in die Welt Gottes. Nur mit Tränen in den Augen kann man Engel sehen. Nur dann sieht man die Engel. Und wir können jetzt gemeinsam oder einzelne sozusagen am Grab stehen. Neben uns Maria. Und wir schauen ins Grab mit unserer Trauer, mit unserem Schmerz. Die Maria nimmt uns hinein in ihren Schmerz und in ihre Trauer. Die Trauer über das Leid in dieser Welt, was in Israel abgeht, dieser Tage. Der Schmerz über den endlos anhaltenden Krieg in Syrien und im Nahen Osten insgesamt. Den Schmerz über Ehen, die zerbrechen. Kinder, die darunter leiden. Und weinen. Die Trauer über Verlust. Manche sagen, mir ist die Frau oder der Mann genommen worden, im wahrsten Sinne des Wortes, gestorben. Das Kind. Anderen ist die Gesundheit abhanden gekommen. Und das dürfen wir am Grab stehen mit Maria und mit ihr weinen. Über das, was uns traurig macht, über das, was wir verloren haben. Und das dürfen wir. Maria hat geweint. Obwohl sie theoretisch gewusst hat, dass Jesus auferweckt werden wird, ist sie am Grab gestanden und hat geweint. Sie haben den Herrn weggenommen. Sie haben ihn mir weggenommen. Und während sie am Grab steht und weint, kommt der erste Hoffnungsschimmer, nämlich etwas aus Gottes Sphäre begegnet ihr, die Engel, die von Gottes Welt, aus seiner Sphäre kommen, aus seiner Umgebung. Und für Maria ist immer noch völlige Ratlosigkeit, obwohl die Engel da sind. Völlige Ratlosigkeit und sie sagt immer wieder, sie haben den Leichnam gestohlen, sie haben den Leichnam gestohlen. Und da gibt es ein Detail im Auferstehungsbericht, das sind die Leinenbinden. Das ist interessant, das ist nur ein kleines Detail. Die Leinenbinden, die Tücher, in die Jesus eingewickelt war und das Schweißtuch, das man ihm übers Gesicht gelegt hat, die liegen zusammengefaltet im Grab. Nur schon der Gedanke hätte genügen können zu sagen, es kann nicht sein. Man stiehlt nicht einen Leichnam und wickelt ihn aus, legt das Tuch zusammen, die Tücher legt man schön geordnet zusammen, den nimmt man weg. Wenn man etwas stiehlt, ist man schnell. Ich habe mir gedacht, wenn ich entführt werden würde, meine Frau morgens aufsteht, zum Bäcker geht, ich im Bett liege, ich werde entführt und sie würde zurückkommen und mein Schlafanzug, Oberteil wäre schön geordnet auf dem Kopfkissen liegen, das Unterteil schön geordnet auf der Bettdecke, das Bett schön gemacht und sie würde der Polizei anrufen, Tatortkommissar aus Stockach und sagen, sie haben meinen Mann entführt, kommen Sie schnell. Und die würden kommen und das Schlafzimmer anschauen und würden sagen, kann nicht sein, wir vermuten, der ist abgehauen. Wenn er alles so schön geordnet hinlegt, dann glauben wir nicht, dass er entführt worden ist, dann ist er abgehauen. Es ist interessant, dass Johannes dieses Detail beschreibt und sagt, die Tücher sind schön geordnet dargelegen. Aber Maria checkt das nicht, sie sieht das nicht. Und die Geschichte geht weiter, als sie sich umdreht, so lesen wir dann, sieht sie Jesus dastehen. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragt sie, Frau, warum weinst du? Was ist los? Wen suchst du? Und sie dachte, es sei der Gärtner und sagt zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Wieder dasselbe. Maria denkt immer nur, der ist geklaut worden. Der Leichnam wurde gestohlen. Und interessant ist hier, dass die Geschichte auf einmal in die Gegenwartsform überwechselt. Ist nicht in allen Übersetzungen so, aber ist im Grundtext so. Er fragt sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? In Gegenwartsform geschrieben, normalerweise. Das heißt, wir werden auf einmal Teil von dieser Geschichte. Johannes hat es so geschrieben, dass wir auf einmal Teil werden. Und er sagt, jetzt werdet ihr hineingenommen in diese Geschichte. Das, was damals lief, wird heute höchst relevant. Was Maria sieht, dieser Begriff heißt, ganz normal jemand sehen, was dort steht. Das könnte auch heißen zuschauen oder jemand anschauen, so wie ich die Martina jetzt anschaue. Das ist Realität. Sehen mit leiblichen Augen, also keine Halluzinationen und keine inneren Bilder, die man ja auch sieht, sondern es geht darum, und das betont Johannes, man sieht jemand. Jesus ist leiblich real dagestanden, so wie ich jetzt hier stehe. So ist er dagestanden. Und Johannes sagt in einem seiner Briefe, was wir mit unseren Augen gesehen haben, mit unseren Händen betastet haben, das war Jesus. Der leibliche Jesus und jetzt auch der Auferstandene. Und dann sagt er zu Maria, wen suchst du? Ist interessant, er sagt nicht, was suchst du, sondern wen suchst du, wen? Suchst du? Wen? Und dann zerreißt, so könnte man sagen, dann zerreißt ein einziges Wort das Dunkel. Und die Trauer und der Schmerz, von dem wir vorher geredet haben, der real ist, den man spüren darf, den man wahrnehmen darf, so wie Maria. Dieser Schmerz und diese Trauer und diese Enttäuschung nimmt mit einem Mal eine radikale Wende. Auf einmal fällt Licht auf dieses Elend. Es ist nur ein Wort, das Jesus sagt. Er sagt, Maria, Maria, sagt er, Maria. Sie wendet sich ihm zu und sagt, Rabuni. Das ist ein Ehrentitel, ehrenwerter Rabbi, ehrenwerter Lehrer. Vor einigen Wochen habe ich über den Drehmoment gepredigt. Wenn jemand von außen einwirkt auf uns mit einem Drehmoment oder das Drehmoment uns dreht. Und genau das geschieht hier. Sie ist in ihrem Schmerz und Jesus sagt, Maria, mit anderen Worten, Maria, ich bin's. Ich bin's, Maria. Und das Ganze wendet sich. Die Hoffnung kommt zurück, das Licht kommt zurück. Das Wort Maria verändert alles. Es ist ähnlich wie das Schöpfungswort. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Jesus steht vor dem Grab des Lazarus und er sagt, Lazarus! Und was geschieht? Lazarus kommt heraus. Erinnert euch vielleicht an die Predigt, ganz am Anfang der Bibel, ziemlich am Anfang der Bibel, wo Gott zu Samuel spricht, dem jungen Samuel. Nachts ruft er ihn und er sagt, Samuel, Samuel. Er ruft ihn. Und so ruft Jesus hier, Maria, Maria, ich bin's. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, eine wunderbare Geschichte über die Magd Hagar, die Zweitfrau von Abraham, die fliehen muss von ihrer Herrin, abhaut, verschwindet, voller Tränen wie Maria irgendwo im Wald ist und weint und weint und weint, weil sie so gepiesackt wird von ihrer Herrin, weil sie so mies behandelt wird. Und dann begegnet ihr Gott in Form eines Engels. Und sie nennt diesen Brunnen dort Elroi. Und Elroi heißt der Gott, der mich anschaut, der mich beim Namen nennt. Das sind die großen Zusammenhänge. Und das ist faszinierend, was da geschieht. Der Gott, der mich anschaut, wie ich den Timmy anschaue. Er schaut und er nennt uns beim Namen. Und es ist Jesus, derselbe und doch der ganz andere. Sie hatten ihn im ersten Moment nicht erkannt, aber er hat einen leiblichen Leib, den man spüren und betasten kann. Wir werden es noch sehen. Und wieso diese Erlösung bei diesem Jesus liegt und wieso wir alles Leid ihm geben können und wieso es so ist, dass wenn er ein Wort spricht, das Leid weichen muss und die Ostersonne aufgeht, liegt ganz einfach darin, dass er an Karfreitag alles Leid dieser Welt getragen hat. Alles Leid dieser Welt und alle Sünde dieser Welt. Und das hat er leibhaftig gespürt, denn er wurde zu Unrecht von denen ans Kreuz genagelt. Er, der Unschuldige. Das war nicht was Abstraktes, sondern er hat die Schuld und die Bösartigkeit der Menschen leibhaftig erlebt. In dem Moment, als man ihn ausgepeitscht hat, Daniel hat es erzählt, in dem Moment, als man ihn zu Unrecht ans Kreuz genagelt hat, hat er das real erlebt und er hat die Sünde und das Leid und das Elend dieser Welt auf sich genommen, damit wir errettet und erlöst sind. Deshalb, wenn er in unser Leben hineinspricht und sagt, Dieter, ich bin's, dann kommt Trost und Erlösung und Heilung in dein Leben. Dann kommt's. Und wenn er wiederkommt, wird's vollendet. Aber es beginnt jetzt schon mächtig, denn er hat's getragen ans Kreuz und deshalb kann er dieses machtvolle Wort sprechen. Das ist nicht ein leeres Wort, wenn Jesus das spricht. Und wenn er mich anspricht und sagt, Thomas, Thomas, ich bin's, dann merke ich, wie es leichter wird in meinem Leben. Dann merke ich, wie Lasten abfallen. Und dann merke ich, da ist einer, der hat mich getragen und der öffnet mir die Türen und die Ostersonne geht auf. Das Trocknen der Tränen beginnt. Wenn er spricht. Die Neuschöpfung beginnt bei jedem von uns. Ich habe davon erzählt am Anfang, am ersten Tag der Woche. Da ist was ganz Gewaltiges, Großes und gleichzeitig was Kleines, das in mir beginnt. Es ist eine Revolution der Herzen. Wenn Jesus mir begegnet, beginnt er mein persönliches Herz, Thomas Dauwalter, neu zu machen. Und das zieht Kreise. Und er beginnt das Herz von meiner Frau neu zu machen. Und das zieht Kreise. Und er beginnt die Welt neu zu machen. Wir dürfen Ostern nicht privatisieren und doch privatisieren und doch die große Weite sehen. Es sind unendlich viele gute Dinge passiert in der Welt. Denk an die Zieglerschen Anstalten in Wilhelmsdorf, Bodelschwingschen Anstalten in Bielefeld, wenn ich ab und zu da oben bin, bei unseren mennonitischen Freunden. Es ist unglaublich, was Christen da Gutes bewirkt haben. Unsere ganze Gesellschaft ist geprägt vom christlichen Glauben. Deshalb haben wir so eine gute Sozialordnung, ein Spitalwesen und all die Dinge. Es ist immer klein und groß. Und dazu braucht es auch Organisationen, christliche, die so etwas bewirken. Dein innerer und ein äußerer Weg. In mir beginnt etwas neu zu werden. Wenn ich wie Jesus sage, wie Maria sage, Rabuni, Jesus, sei du mein Herr, komm in mein Leben, komm in mein Leben. Und dann beginnt etwas neu zu werden. Und dann sagt Jesus zu ihr, das ist eine der Texte im Neuen Testament, die zu den meisten Spekulationen führt und zu ganz abstrusen und komischen Auslegungen. Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt, aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hat. Maria und die Jünger, die waren so auf Tod eingestellt. Die haben nichts Eigenes erfunden, sich ausgedacht, was passieren könnte. Die Auferstehung Jesu ist nicht durch den Glauben der Jünger und der Maria entstanden, sondern der Glaube war Resultat der Auferstehung. Manche meinen ja, wir haben diesen Jesus nur in Gedanken auferstehen lassen, weil wir halt so glauben und denken als Christen. Aber es ist genau umgekehrt. Der Auferstehungsglaube kam, weil der Auferstandene der Maria und den Jüngern begegnet ist und nicht, weil sie geglaubt haben, dass er auferstanden ist. Die waren fertig, am Ende. Maria war am Ende und dass sie zu einer Zeugin wurde und die anderen hängt nur mit dem zusammen, dass der Auferstandene ihnen begegnet ist. Sonst wäre dieser erbärmliche Haufen von Jüngern, die sich eingeschlossen hatten, die wären nicht innerhalb von 3 Tagen zu mutigen Zeugen geworden, wenn der Auferstandene ihnen nicht begegnet wäre. Jesus lebt, Jesus lebt. Heute Morgen bin ich aufgestanden, so um 5, ein bisschen im Haus rumgetigert, nochmals die Predigt durchgetigert. Dann bin ich rausgegangen, habe die Pferde rausgebracht. Und als ich nach Hause lief, war wie wenn Jesus sagt, Thomas, und jetzt gibt es ein Osterfeuer in Eirach am Morgen, und zwar da oben auf dem Hügel. Und ich sage, da lasse ich die Finger davon. Die Polizei ist schon mal angerückt und die Feuerwehr, als wir ein Feuer machten in Eirach. Und das in der Nacht, und man sieht es von der B31 neu. Das ist ja Wahnsinn. Und zwar wie ein Jesus sagt, Thomas, ist es dir wert, diesen Strafzettel zu zahlen, dich zu blamieren? Und in der Stockacher Südkurier-Ausgabe steht drin, Osterfeuer am Ostermorgen. Ein Verrückter hat ein Osterfeuer gemacht. Ein Feuerwehr ist angerückt. Es gab so ein Ringen und ich habe gesagt, vor der Garage mache ich es, in der Feuerschale. Und Jesus blieb irgendwie hartnäckig. Und er hat gesagt, nein, ganz oben am höchsten Punkt von eurem Gelände. Okay, habe ich ein Osterfeuer gemacht heute Morgen im Morgengrauen. alle Kartons, viele leider, die sich angesammelt hatten, verbrannt. Und ich habe das Licht gesehen in der Dunkelheit und die Wärme. Und es war, wie ein Jesus bei mir war und mich berührt hat. Echt verrückt. Gestern habe ich eine WhatsApp bekommen von einer jungen Dame, die am Karfreitag im Gottesdienst war. Und die WhatsApp ist echt stark. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich hätte es dem Uwe schicken sollen. Ich versuche es jetzt mal. Felix, bist du bereit? Tipptopp.
Hallo, liebe.
So, ich muss auf die richtige. Ihr müsst nicht alles hören.
Bete und ja, es passieren gerade oder sind ganz viele Wunder passiert, auch bei Patrick und bei mir. Und wir haben Gott sehr, sehr nah erlebt und ja, es ist echt, echt ein Wunder. Jesus lebt und es ist echt sowas von wahr und das ist kein Fake und ja, das ist einfach nur erzählenswert.
So, jetzt höre ich auf. Jesus lebt, sagt sie. Ist ihr neu bewusst geworden am Karfreitag? Jesus lebt. Und es ist kein Fake, sagt sie, kein Fake. Und das ist erzählenswert. Das muss unter das Volk. Jesus lebt. Maria, und jetzt kommt diese Stelle, darf ihn nicht berühren, nicht festhalten. Also Jesus hat einen Leib, den man berühren kann. Neuer Leib und doch das Alte kommt wieder vor. Maria ist wahrscheinlich vor ihm auf die Knie gefallen und hat ihn festhalten wollen. Und jetzt sagt Jesus, halt mich nicht fest. Ganz komisch, denn was sagt er zu Thomas? Berühr mich, leg deine Hand in meine Wundmale und in meine Seite. Zu mir, Maria, sagt er, halt mich nicht fest, berühr mich nicht, fass mich nicht an. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass Jesus sagt, bitte Maria, sperr mich nicht ein. Ich bin der, der mit dir gelebt hat, ich bin der Auferstandene, aber da gibt es noch eine Dimension von mir, die ist nochmals so viel größer, denn ich gehe zum Vater und ich setze mich zur Rechten des Vaters. Und mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Alle Macht im Himmel und auf der Erde ist mir gegeben. Und diese Dimension, Maria, kennst du noch nicht. Also bitte halt mich nicht, sperr mich nicht ein in dein Gedankengebäude, in deine Schubladen, in deine Vorstellungen, sondern lass mich auch der ganz andere sein. Der große, der weite Jesus, der Herr aller Herren. Ich habe letztes Jahr die Offenbarung gelesen. Mir wurde dieser Jesus als Herr aller Herren so neu bewusst. Es war voll krass. Der andere Jesus, der mehr als Sünden vergibt, der Herr aller Herren ist. Und ich kann mir nur vorstellen, dass Jesus sagt, Maria, lass mich los, gib mich frei und du wirst mich wieder neu entdecken als einen ganz anderen Herr. Und dann sagt er, geh aber hin zu meinen Brüdern und sage es ihnen. Ist interessant, zum ersten Mal sagt Jesus zu seinen Jüngern, Brüder, vorher kommt das nie vor, geh hin zu meinen Brüdern und sage es ihnen. Geh hin zu meinen Brüdern und sage es ihnen, ich kehre zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ja, was sagt er denn damit? Er sagt, ab jetzt seid ihr meine Brüder. Und ab jetzt ist neuer Zugang zum Vater möglich. Zu meinem Vater, der euer Vater ist. Zu meinem Gott, der euer Gott ist. Eine neue Art von Beziehung wird zum Leben erweckt. Wir können Gott durch Karfreitag und Auferstehung, das Karfreitag bestätigt, Gott auf eine Art und Weise nahe kommen, wie es vorher nicht möglich war. Das sagt Jesus hier nochmals abschließend mit diesen zwei, drei ganz kleinen Bemerkungen. Und Ostern sagt, das ganze Werk von Jesus ist bestätigt. Alles, was er getan hat, gesagt hat und gelebt hat, ist bestätigt. Er ist der Messias, er ist der Erlöser, er ist der Erretter, das ist er, wird alles mit Ostern bestätigt. Das Licht geht schon aus, ich bin gleich soweit. Und diese Botschaft muss unter die Menschen. Ihr habt es gehört, die junge Dame hat gesagt, das ist erzählenswert, das muss erzählt werden, das muss unter die Menschen. Und hier schließt der erste Bericht der Auferstehung. Und Maria, ausgerechnet eine Frau, ist die erste Zeugin. Und Frauen haben damals nichts gegolten als Zeugen. Und ausgerechnet eine Frau ist der erste Apostel oder Apostelin, wie man es nennen will, die dann zu den Jüngern geht und sagt, ich habe den Herrn gesehen. Und die ganzen Osterberichte, das ist faszinierend, sind kurz und knapp gehalten. Keine weitschweifigen Erklärungen. Wir kommen nicht in eine Märchenwelt mit etwas Goldstaub überpudert und überzuckert, sondern in die Realität. Und klar ist, der Tod hat nicht das letzte Wort. Eine neue Welt entsteht und kein Pilatus und kein Hoher Rat und kein Donald Trump und kein Putin und keine Angela Merkel und niemand, keine Weltmacht kann so etwas verhindern. Niemand konnte es verhindern. Jesus ist bestätigt. Frieden ist möglich. Frieden ist möglich zwischen mir und Gott. Frieden ist möglich untereinander. Frieden ist möglich zwischen mir und mir. Auch mir kann ich vergeben. Auch ich bin auf dem Weg der Neuwerdung. Neuanfang ist möglich. In den Tränen, im Leid begegnet mir Gott ganz neu. Rettung aus dem privaten Chaos ist möglich und aus dem weltweiten Chaos ist möglich. Da beginnt etwas extrem gewaltig Wuchtiges. Die Frage ist nur, wenn Jesus heute kommt, und er ist da, er ist der Auferstandene. Wenn er kommt und sagt, so wie er zu Maria gesagt hat, Maria, wenn er sagt, Wolfgang, Wolfgang, oder wenn er sagt, Graciela, oder wenn er sagt, Julia Meyer, oder wenn er sagt, Irmgard, darf ich dein Ritter sein? Darf ich der sein, der dir vergibt und dich aus dem Chaos herausführt? Aber bitte mach mich nicht zu dem, der dein altes System stützen soll, der deine frommen Wünsche erfüllen soll, sondern lass mich der sein, der ich bin, der ganz andere. Und ich bin überzeugt, und das ist meine eigene Erfahrung, er wird uns aus diesem Leben herausführen in neue Denkweisen und in ein neues Leben, das jetzt beginnt und das kein Ende haben wird. Und er fragt auch, darf ich dir ewiges Leben und eine ewige Zukunft schenken? Und die Frage ist, hat Maria beantwortet, indem sie sagt, Rabuni, mein Herr, mein Lehrer, mein Meister, damit sagt sie alles. Und sie sagt, du darfst. Und du darfst, denn du bist der Einzige, der die Neuwerdung bringt. Du darfst. Und dann sagt Paulus so etwas Gewaltiges und er sagt, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wohnt jetzt schon in euch, wenn ihr mit den Worten von Maria sagt, Rabuni, sei mein Lehrer, sei mein Meister, dir gebe ich alle Ehre. Und er wird unser Leben neu machen. Das kann ich euch versprechen. Und dann beginnt ein neuer Lebensweg. Es ist ein Weg. Manches macht es mal so zack und manches Mal dauert es Jahre. Aber er handelt. Amen.